Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Es ist Anfang des neuen Jahres und wir starten natürlich mit guten Vorsätzen ins Jahr 2015. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, ich werde ein bisschen besser auf meine Daten im Netz aufpassen und mich auch nur noch bei vertrauenswürdigen Anbietern registrieren.
Ist halt so ein bisschen die Frage, ob es die überhaupt gibt, diese vertrauenswürdigen Anbieter. Aber solche guten Vorsätze haben natürlich viele Nutzer, aber am Ende scheint doch irgendwie immer so die Bequemlichkeit zu siegen. Facebook und Co. sind auch weiterhin sehr beliebt, obwohl sie, sagen wir mal, nicht gerade dafür bekannt sind, besonders gut mit unseren Daten umzugehen. Dieses Thema hat auch ein Vortrag auf dem Chaos Communication Kongress behandelt, der ja traditionell vom Chaos Computer Club am Ende des Jahres diesmal in Hamburg veranstaltet wurde.
Wir werden heute zusammen mit Constanze Kurz vom Chaos Computer Club auf dieses und auch weitere spannende Themen des Hacker-Kongresses zurückblicken und darüber sprechen, inwieweit ein solcher Kongress auch die Bedürfnisse ganz normaler Internetnutzer trifft.
Und dazu begrüßen wir Sie erstmal ganz herzlich. Mein Name ist Christian Grasse.
Und Theresa Sickert.
Und Constanze Kurz ist auch da. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und musikalisch begeben wir uns auch nochmal zurück ins vergangene Jahr. Und zwar hatten wir vor ein paar Wochen hier bei Breitband Ihnen das brasilianische Indie-Elektro-Label Growlective vorgestellt. Und bei dem hat auch der US-Künstler Mulamba veröffentlicht. Entre nous heißt die erste EP von ihm. Und Sie hören einen der 5 gefühlvollen Songs des Mini-Albums Anticipation.
Topic.
Wir werden alle überwacht von Webunternehmen, die unser Verhalten zum Beispiel für Werbezwecke protokollieren oder von Geheimdiensten, die einfach mal die komplette Online-Kommunikation speichern und scheinbar willkürlich auswerten können. Ersteres war noch nie wirklich ein Geheimnis. Zweiteres haben Experten zumindest schon immer mal vermutet bzw. befürchtet. Und jetzt, 1,5 Jahre, ist es nun her, dass der Whistleblower Edward Snowden mit den Machenschaften der groß angelegten Totalüberwachung von NSA und Co. ans Licht kam.
Und dazu gab es ja immer wieder Medienberichte, die bis heute auch noch anhalten. Auch der alljährliche Kongress des Chaos Computer Clubs hat sich damit beschäftigt. Der 31C3, das Motto in diesem Jahr, A New Dawn, also ein Erwachen, ein Neuanfang. Und trotzdem, der Eindruck bleibt, der Normalbürger ist zum Alltag zurückgekehrt und interessiert sich eigentlich nicht mehr so richtig dafür. Wie sehen Sie das, Frau Kurz?
Na, ich glaube, die Fülle der Veröffentlichungen in den vielen Monaten hat natürlich zu einem gewissen Überdruss geführt und auch die technische Komplexität. Es hört nicht auf mit den Veröffentlichungen. Politisch gibt es wenig Reaktionen. Man hat von Seiten der Geheimdienste selber so eine Art Schulterzucken. Wir machen einfach so weiter. Hat natürlich zu so einem gewissen Klima geführt, dass viele Leute sich jetzt auch nicht mehr weiter kümmern. Ich glaube auch, so inhaltlich ist die Skandalisierung oft nicht den Veröffentlichungen angemessen. Also da kamen jetzt in den letzten Monaten schon ein paar dicke Dinge. Dennoch haben die längst nicht mehr die Aufmerksamkeit erzeugt wie am Anfang der Veröffentlichung. In der Hacker-Community allerdings, ich glaube, das war beim Kongress jetzt sehr deutlich zu merken, ist schon diese Aufbruchsstimmung auch zu spüren gewesen im Sinne von technischer Gegenwehr.
Das ist ein ganz guter Stichpunkt, weil auf individuelle Ebene übertragen sind ja so Apps wie zum Beispiel Threema, so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselungs-Messenger-App, eine der erfolgreichsten in allen Smartphone-Universen, die wir so haben. Die E-Mail-Verschlüsselung hat zumindest in der Nutzung auch leicht zugenommen. Ist das der Neuanfang, der New Dawn, den Sie sich gewünscht haben, oder ist da noch mehr zu erwarten?
Na, das ja im Wesentlichen die Nutzerseite. Da merkt man schon, dass die Deutschen sich ein bisschen anders verhalten, so im internationalen Vergleich. Also Threema ist ja besonders in Deutschland sehr erfolgreich. Aber die Hacker haben natürlich eher den Fokus darauf, was ist technisch wirklich so kaputt, dass wir was Neues bauen müssen, sich zusammenzutun für Projekte. Und die dritte Seite ist, denke ich, neben der Hacker-Community und dem Nutzer und den Apps, die er so klickt, auch noch die Wirtschaft. Man merkt seit dem letzten Jahr, dass viele Firmen, gerade kleine hier in Deutschland, diese Kundschaft, die sich für ihre Privatsphäre interessiert, als Geschäftsfeld entdeckt. Das heißt, man merkt immer wieder, dass viele kleine Startups Ideen haben und auch größere Firmen plötzlich auf diese Schiene aufspringen. Also es ist eine interessante Entwicklung eigentlich, die langfristig sicherlich dieses Umdenken schon unterstützen wird.
Sie haben gesagt, die Hacker arbeiten daran, also neue Ideen zu entwickeln, die wir jetzt vielleicht auch brauchen. Gibt es dann Zusammenarbeiten auch eben mit der Wirtschaft?
Na, teilweise schon. Man sieht natürlich auch in den Leuten, die zum Kongress kommen, dass viele natürlich in ihren normalen Dayjobs, wo sie eben am Alltag arbeiten, damit zu tun haben. Man merkt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass die Hackerschaft bemerkt hat, dass man die Hilfe der Wirtschaft brauchen kann. Und hat man vor allen Dingen debattiert, als große amerikanische Anbieter einfach begonnen haben, Verschlüsselung anzubieten, wie sehr das auch den Markt ändert. Also ist ein Blick auf diese Entwicklung ist passiert. Aber der Fokus in der Hackerschaft ist natürlich häufig eher freie Projekte. Was für Alternativen kann man bauen, möglichst kommerzfrei, da ist ein bisschen der Fokus.
Okay, das heißt also, es gibt schon jede Menge Veränderung trotzdem auf diesem Feld, und auch mit der Veränderung haben sich die Medienwissenschaftler Matthias Herz und Michael Johann von der Universität Passau beschäftigt. Ihre zentrale Fragestellung lautet: Gibt es so etwas wie einen Snowden-Effekt, also eine Verhaltensänderung der Nutzer hin zu mehr Sicherheit, mehr Privatsphäre, oder stumpfen wir eher ab, akzeptieren vielleicht sogar die Überwachung und machen einfach weiter wie bisher?
Ja, und um diese Frage zu klären, haben die beiden Wissenschaftler die mediale Berichterstattung rund um den NSA-Skandal analysiert und anschließend auch knapp 500 Facebook-Nutzer nach ihrem Verhalten befragt. Und die Ergebnisse, die wurden auf dem 31C3, also auf dem Chaos Communication Kongress, vorgestellt. Die Studie, die ist zwar nicht repräsentativ, aber trotzdem ziemlich interessant, wie wir finden, denn befragt wurden explizit Nutzer, die an dem Thema Interesse zeigen und eher der technisch affinen Gruppe angehören. Und zuerst wollten wir von Matthias Herz wissen, was denn bei der Studie genau herauskam.
Wir haben in unserem Vortrag ja dem Snowden-Effekt erstmal das Konzept des Privacy-Paradox entgegengestellt. Ich glaube, das muss man im Vorfeld noch kurz klären. Das Privacy-Paradox bedeutet ja, dass Leute immer Privatheit, Datenschutz für sich selbst fordern und sich anders verhalten. Das ist ein Phänomen, das jetzt seit einiger Zeit untersucht wird. Und dem entgegen wurde der Snowden-Effekt gestellt, der bedeuten würde, es wird ein Umdenken angestoßen, gerade durch diese Enthüllung während des NSA-Skandals. Und uns hat interessiert, inwiefern wir das auf der Facebook-Nutzung festmachen können. Wir haben aber festgestellt, wir müssen leider das Privacy-Paradox noch mal ein bisschen manifestiert sehen. Es wurden nur die Ansprüche an Datensicherheit und so weiter hochgefahren, aber im Endeffekt hat sich die Nutzung selber nicht zentral verändert.
Haben Sie denn einzelne Begründungen herausfinden können, warum User denn so ticken, warum sie Privatsphäre fordern und trotzdem aber sich nicht so verhalten, dass sie einfordern am Ende?
Also uns ist aufgefallen, oft ist wahrscheinlich auch das fehlende Wissen über den Kontext und die Tragweite solcher geheimdienstlicher Maßnahmen oder auch die privatwirtschaftliche Relevanz von so persönlichen Daten ein wesentlicher Grund dafür. Also es wird sehr pauschal gefordert, dass zum Beispiel Staat und Unternehmen wie Facebook mehr für Datensicherheit tun sollen. Aber das legt ja schon zugrunde, dass da ein grundlegendes Wissen fehlt, dass es für Facebook einerseits ein Geschäftsmodell ist, die Daten auch zu verwenden. Also man darf nie vergessen, die Facebook-User sind nicht die Kunden, sondern die sind das Produkt von Facebook. Wir haben festgestellt, dass offensichtlich da auch zum Teil grundlegendes Wissen fehlt, um dieses Privacy-Paradox dann zu überwinden.
Wir reden ja gerade vom NSA-Skandal immer so ein bisschen in der Vergangenheitsform. Dabei, auch in den letzten Monaten, gab es immer weitere Leaks, die auf den Snowden-Dokumenten basieren. Es gab auch weitere große Hacks, die ja eigentlich jetzt nicht unbedingt darauf schließen lassen, dass wir in einer datensicheren Situation leben. Trotzdem hat eine Bitkom-Studie herausgefunden, eine aktuelle, dass das Vertrauen der Nutzer in Internetkonzerne wieder gestiegen ist. Wie lässt sich das erklären?
Man könnte jetzt natürlich ganz grundsätzlich in der Nachrichtenwerttheorie gehen. Also die Skandalisierungen sind immer weniger intensiv. Wir wurden ja jetzt über ein Jahr lang, also eineinhalb Jahre lang, mit fortwährenden Enthüllungen beschallt. Und der große Aufschrei wird zwangsläufig irgendwann leiser. Es ist jetzt natürlich zu befürchten, dass fortwährende Enthüllungen dann immer mehr einfach nur noch auf ein interessiertes Publikum oder ein politisch motiviertes Publikum sich nochmal niederschlagen und der Großteil der Nutzer das irgendwann stillschweigend akzeptiert. Also wir haben diesen Vertrauensanstieg, den Sie in der Bitkom-Studie angesprochen haben, gesehen, der jetzt wieder natürlich noch auf einem sehr geringen Niveau ist. Also das Vertrauen in staatliche Akteure ist, glaube ich, bei 16% der Nutzer. Aber es ist anzunehmen, dass diese Skandalisierung langsam, aber sicher ausbleibt. Und man darf nicht vergessen, dass die Nutzer ja sich doch auch immer einen gewissen Trade-off sehen, wenn sie diese sozialen Netzwerke zum Beispiel nutzen, allem voran die Beziehungspflege, die ihnen dann offensichtlich doch sehr wichtig ist und wo sie dann diese Einschränkung irgendwann auch stillschweigend hinnehmen.
Ihre Prognose wäre also eher in so eine Richtung, wir stumpfen ab, akzeptieren, dass wir überwacht werden und lassen es mit uns machen?
Das wäre jetzt natürlich die größte Angst, die Edward Snowden selbst gesagt hat. Also dass er das alles aufdeckt und die Bevölkerung sich dann einfach stillschweigend damit abfindet. Unsere Prognose ist, dass dieser Trade-off, solange er in diesem bestehenden System denn so im Raum steht, durchaus angenommen wird. Also wir haben festgestellt, dass Beziehungspflege zu vorhandenen Kontakten, die auch außerhalb von sozialen Netzwerken schon bestehen, eins der zentralen Nutzungsmotive ist. Also was wir machen, wir verlagern unsere sozialen Kontakte ganz wesentlich ins Social Web, wo wir dann über eine gewisse erhöhte Funktionalität dann auch in Kauf nehmen, dass wir überwacht werden könnten. Da ist jetzt natürlich die Frage, kann man da was ändern, indem man den Nutzern erklärt, was denn mit den Daten passiert und ihnen vielleicht erklärt, dass es Alternativen geben könnte.
Matthias Herz von der Universität Passau. Wir haben vor der Sendung mit ihm per Skype gesprochen. Wir bitten, die nicht ganz saubere Tonqualität zu entschuldigen. Eine Langversion dieses Interviews finden Sie auch nochmal auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de. Und da finden Sie auch den passenden Vortrag zu von ihm auf dem 31. Chaos Communication Congress als Video.
Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen über die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Hackerkultur sprechen. Und dafür ist immer noch Constanze Kurz vom Chaos Computer Club bei uns. Nochmal hallo.
Hallo.
Und zum Einstieg hören wir ganz kurz mal Ihren Kollegen vom CCC, und zwar Dirk Engling.
Ich glaube, über die Jahre hat sich eine Kultur entwickelt, die nach draußen auch so ein bisschen gehässig ist für die Leute, die bestimmte Dinge nicht verstanden haben. Und an der Stelle müssen wir wieder nach draußen gehen und müssen es schaffen, Wege zu finden, zu kommunizieren auf eine Art und Weise, die die Menschen auch mitnimmt, die der Szene noch neu gegenüberstehen.
Dirk Engling war das vom Chaos Computer Club. Hackerkultur, Öffnung gegenüber der Gesellschaft. Ist die tatsächlich in den letzten Jahren größer geworden, die Öffnung?
Na, sie ist natürlich größer geworden, wenn man auf die reinen Zahlen blickt. Einfach, dass der Kongress, wie er stattfindet, jetzt explodiert ist. Wir haben uns mehr als vervierfacht. Wenn man die 12.000 Leute, die nach Hamburg gekommen sind, sieht, aber vor allen Dingen, wenn man die vielen tausenden Zugucker und auch Kommentierer, die in den Streams hängen, weil ja alle Vorträge auch über das Internet verbreitet werden. Da gibt es eine Öffnung und es ist ja auch eine Aufgabe des CCCs, Wissen zu verbreitern, das steht in unserer Satzung. Dennoch gibt es dieses Element, dass man sich auch oft lustig macht in der Szene schon durchaus. Also über Leute, die mit irgendeiner Technik nicht klarkommen oder die Basiswissen nicht verstehen oder nicht kennen. Und ich glaube, da müssen wir natürlich auch daran arbeiten. Aber die Tatsache, dass natürlich heute nicht nur der Kern der Hacker zum Kongress kommt, sondern normale Leute, nenne ich es mal, die einfach ein bisschen Lust auf Technik haben, die führt natürlich schon zu einer gewissen Öffnung, weil man sich mehr erklären muss und weil sich auch das Programm ein bisschen verändert hat über die Jahre. Wenn man aber zum Beispiel auf die Workshops guckt, gibt ja nicht nur das offizielle Programm, sondern viele Workshops, da sieht man schon, dass es eine gewisse Öffnung gibt.
Wir erleben das ja auch bei Breitband, dass also die Themen, die wir hier behandeln, auch mittlerweile über Breitband hinaus durchaus Erwähnung finden. Deswegen die Frage, hat sich vielleicht eher diese Kultur an den Mainstream angepasst oder hat sich einfach die Realität mehr so in Richtung der Hacker tatsächlich verschoben? Also wie ist da das Zusammenspiel? Gehen die Hacker sozusagen auf die Gesellschaft zu oder bewegt sich einfach die Gesellschaft weiter in Richtung der Hacker?
Mein Eindruck ist leider eher Letzteres. Also von einer Gruppe, die sich mit Computern beschäftigt hat und mit Netzen in einer Zeit, wo sich kaum jemand dafür interessiert hat, zu einer Gruppe von Experten, die heute Techniken betrachtet, die im Mittelpunkt von vielen gesellschaftlichen Debatten stehen. Ja. Ich glaube, der Club an sich hat sich gar nicht so sehr verändert, bis auf die dramatische Zunahme, dass wir so viele neue Mitglieder haben. Ich glaube eher die Gesellschaft drumherum und viele Hacker haben auch Probleme, sich dieser Situation irgendwie anzupassen. Dennoch, im Prinzip bin ich relativ stolz drauf, wie stark diese Öffnung ist und wie willentlich diese Hacker-Szene in Deutschland auch versucht, sich zu öffnen und die Veranstaltung zu vergrößern und trotzdem diesen nicht kommerziellen Kern und auch immer noch subversiven Kern, ja, so ein bisschen weniger Obrigkeitshörigkeit, viel Kritik auch an politischen Entscheidungen, diesen Kern zu bewahren. Ist manchmal eine Gratwanderung, aber ich finde, so bei diesem Kongress hat es eigentlich ganz hübsch funktioniert.
Hat sich denn eigentlich auch die Erwartungshaltung geändert? Weil ich kann mir vorstellen, dadurch, dass auch immer so kommuniziert wurde, ja, wir haben es ja euch schon vor Jahren erzählt, jetzt ist, ihr habt uns immer als Verschwörungstheoretiker abgetan und Dystopien hier und da und jetzt ist das aber Realität. Ist jetzt die Erwartungshaltung auch eine andere, so dass Hacker eher so eine Art Heldenfigur und ihr seid die Einzigen, die das wirklich verstehen, ihr müsst uns jetzt retten? Ist das jetzt so eine neue Erwartungshaltung?
Es wird sehr häufig in uns herangetragen, diese Hoffnung, die man in diese Hacker-Szene steckt. Es ist teilweise auch eine sehr hohe Erwartungshaltung, auch eine Service-Haltung mittlerweile. Also zum Beispiel die Infrastruktur, die der Club anbietet seinen Mitgliedern, aber auch darüber hinaus, die wird teilweise sehr aggressiv eingefordert, wenn sie zum Beispiel mal nicht funktioniert oder irgendwas wegen Maintenance mal nicht am Netz ist. Gleichzeitig aber auch die Erwartungen der Öffentlichkeit im Sinne der Presse, die natürlich von einem einfach von Ehrenamtlichen getragenen Verein immer wieder diese ständige Erreichbarkeit fordert. Da hat sich eine Menge getan. Und teilweise gibt es auch eine Abwehrhaltung gegen diese starke Erwartungshaltung. Gleichzeitig versteht sich natürlich die Hacker-Szene auch immer so ein bisschen, ja, wo wir sind, ist vorn und also so, diese Haltung. Insofern, man möchte ja auch Neuheit ausprobieren und neue Sachen als Erster betrachten.
Wir bleiben auch beim Thema Hacken. Die NASA wurde nämlich vor kurzem auch wieder gehackt, aber auf musikalische Weise. Vor knapp 2 Monaten hatte die US-Weltraumbehörde Tonaufnahmen im Internet veröffentlicht. Alte Funkaufnahmen von Astronauten im All oder der ohrenbetäubende Lärm auch von Raketenstarts zum Beispiel. Dieses NASA-Tonarchiv wurde nun von 4 italienischen Künstlern geremixed. Und davon hören wir jetzt ein Stück, das fast diskotauglich ist. Francesco Novara, Express 999. Thank you.
Musik aus dem NASA-Tonarchiv. Da wurden Frequenzen verändert, Klangsequenzen neu arrangiert und rhythmisch neu angeordnet. Und das Ergebnis, wie vorhin schon erwähnt, fast diskotauglich. Express 999 von Francesco Novara. Elektronische Musik, wie gesagt, komponiert bzw. neu arrangiert mit Tondokumenten der US-Raumfahrtbehörde NASA. Links dazu gibt es natürlich bei uns auf breitband.deutschlandradio-kultur.de.
Und wir wollen später auch nochmal einen Blick ins Weltall werfen, aber erst einmal geht es um ein ganz anderes Thema, um Inhalte verändern, die dann in einen neuen Kontext gesetzt werden, ganz kreativ umgestaltet werden. Auch das passt nämlich alles zum Chaos Communication Congress. Da wurde nämlich so einiges aufgefahren an bunten LED-Wänden, Blinkelichtern. Frau Kurz, gab es eine Installation oder vielleicht auch eine spezielle Bastelei, die Ihnen da besonders aufgefallen und in Erinnerung geblieben ist?
Ich glaube, am beliebtesten waren zwei Dinge. Zum einen die sogenannte Seidenstraße. Das ist ja sozusagen keine elektronische, sondern eine physikalische Installation für Rohrpost. Die war nach wie vor sehr beliebt. Und dann war da so ein wunderbarer Tunnel, der sehr so ein bisschen an Star Trek Design erinnerte. Der war sehr beliebt. Der war halt auch beleuchtet. Der hatte so diese Anmutung.
Der sah aus, als würde man sich in der Enterprise befinden.
Genau. Die waren sehr beliebt. Aber es gab vor allen Dingen furchtbar viel Kleine zu betrachten, mitzulöten, mitzubasteln. Also da war eine Menge zu entdecken.
Das passt auch ganz gut, denn um blinkende Lichter und Kunst geht es jetzt auch bei unserem nächsten Thema. Und zwar kommen wir zu digitalen Einzelbildern, die so aneinandergereiht werden, dass sie dann als Bewegtbild auf dem Computerbildschirm erscheinen. Wir reden über das Graphics Interchange Format, besser bekannt in der abgekürzten Form GIF, ein digitales Bildformat mit absolutem Kultstatus, würde ich mal sagen.
Ja, zum Beispiel so rotierende Ad-Zeichen, kleine Briefkästen, die in Endlosschleife mit Post beliefert werden oder vielleicht auch ganz neu modern Sequenzen von Filmszenen und natürlich auch in Endlosschleife.
Und auch das bekam auf dem 31C3 ein Podium, und zwar in Form eines Vortrags von Felix Mütze. Er beschäftigt sich medien- und kulturwissenschaftlich an der Uni Bremen mit den digitalen Wackelbildern. Die sind ja seit der Mitte der 90er Jahre existent und wurden aber auch immer wieder totgesagt. Aber, wie wir wahrscheinlich alle wissen, blinkt und glitzert und funkelt das GIF auch nach einem Vierteljahrhundert so stark und wahrscheinlich auch stärker als je zuvor.
Und deswegen haben wir auch erst einmal ihn nach einer historischen Einordnung des GIFs gefragt, denn das hat seinen Ursprung nämlich in Technologien wie dem guten alten Daumenkino.
Könnte man so sagen, so wird es auch oft beschrieben in der Literatur zur Einführung von Animationsgestaltung auf Internetseiten. Also da wird das GIF-Format vorgestellt als eine Art digitales Daumenkino. Wenn man über den Begriff des Digitalen nachdenkt, dann ist das aber ein bisschen vorbei am eigentlichen Konzept, denn sowohl GIFs sind digital als auch Daumenkinos. Also digital heißt ja, wenn man auf einem Zeitstrahl nur, also in regelmäßigen Abständen Ausschnitte hat, die aufeinander folgen. Das heißt eine nicht kontinuierliche Version von Zeitverlauf. Analog ist dann eben das Durchgehende. Und das heißt, auch Daumenkinos funktionieren genauso wie GIFs. Die haben halt viele Layer von Einzelbildern, die nacheinander abgespult werden. Aber auf die Frage zurückzukommen, natürlich, das ist der Bogen, den ich auch spanne in der Arbeit, die ich geschrieben habe und mit dem ich mich auch immer noch beschäftige, der Vergleich zu älteren Bewegtbildmedien. Das sind nicht mal nur die Daumenkinos, die man ja auch vielleicht noch aus Kindertagen oder vielleicht sogar als Erwachsene noch kennt. Das sind auch ältere Bewegtbildmedien, die über 100 Jahre alt sind, sozusagen sich einordnen lassen in das Prä-Cinema. Solche Dinge wie das Zoetrop oder Finakistiskop, das sind Apparate, mit denen sich Animationen anzeigen lassen, die wirklich in einer perfekten Dauerschleife angezeigt werden. Und meistens mit Stroboskop und Nachbildeffekt spielen. Also man sieht durch Schlitze kurz immer die Bilder, dann dreht sich das Ding weiter, man sieht durch einen Schlitz nur ganz kurz das Bild. Ähnlich wie das Kino, bloß eben in einfacherer Variante.
Aber selbst das GIF ist ja schon fast 30 Jahre alt, es geht zumindest auf die 30 zu. Ja. Trotzdem wurde es schon häufiger mal totgesagt, aber es lebt immer noch. Warum will das GIF einfach nicht von uns gehen?
Also erstmal von diesen fast 30 Jahren, die es jetzt lebt, sind erst seit mittlerweile 25 Jahren Animationen möglich, aber werden auch noch längst nicht so lange welche umgesetzt damit. Erst 1995 wurde eben die Möglichkeit der Animation entdeckt von einem deutschen Programmierer. Und da kam dann der erste große Hype auf von GIFs im Internet, so als Seitendekoration. Und diese Dekorationsform oder Gestaltungsform von Internetseiten wurde dann irgendwann ersetzt durch bessere Technologien, als dann dafür die Bandbreite auch ausreichend war. Also Flash-Intros auf Internetseiten kennt man vielleicht noch. Und nach und nach haben sich eben andere Anwendungsbereiche aufgetan. Und ich glaube, das ist die große Stärke von GIS, dass obwohl seit 1989 sich das Format selbst nie geändert hat oder nie geändert wurde, hat sich die Umgebung, in der GIFs angewandt werden, halt dauernd verändert und die Nutzer haben einfach GIFs auf neue Weise angewandt. Und es hat sich auch der visuelle Stil ständig gewandelt und deswegen konnten sich so viele neue Ausprägungen davon entwickeln.
Es gibt ja auch Alternativen zu GIFs und es gibt sicherlich auch Alternativen, die vielleicht sogar besser sind und die auch mit einem offenen Quellcode zum Beispiel arbeiten. Trotzdem ist ja das GIF immer noch das, oder das animierte GIF immer noch das Format, was am weitesten verbreitet ist. Was müsste denn da passieren, dass sich das vielleicht auch mal ändert?
Also erstmal ist die Schwierigkeit, dass GIF mittlerweile zum Synonym für diese GIF-Kultur geworden ist. Das heißt, selbst die Formate, die langsam dabei sind, sich zu etablieren, das sind vor allem WebM oder auch MP4. Ich kann es kurz erklären, das sind eigentlich Videoformate, die einfach eine sehr viel bessere Qualität bieten als ein Bildformat, das 25 Jahre alt ist, aber noch älter. Und die haben eine bestimmte Zielgruppe erreicht, die nämlich einfach hohe Qualität haben wollen. Aber Leute, die einfach nur sehr kurz animierte GIFs haben wollen, die könnten tatsächlich auf zum Beispiel APNG ausweichen. Das ist eben jenes Bildformat, was genau mit dem Zweck geschaffen wurde, GIF zu ersetzen oder eine freie Software-Alternative zu GIFs zu bieten. Aber erstens ist da, wie gesagt, die starke Marke GIF, die sozusagen die Kultur auch mit dem Namen begleitet. Und andererseits fehlen, glaube ich, einfach die Inhalte, die auf APNG zur Verfügung stehen. Das heißt, Nutzer sind mit GIFs vertraut. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sehr einfach GIFs zu generieren aus allen möglichen Quellen. Und das ist bei APNG einfach noch nicht der Fall. Und außerdem sind sie noch nicht so akzeptiert in Browsern. Das heißt, gerade mal Firefox und die neuesten Varianten von dem Safari-Browser von Apple unterstützen APNG, während GIFs eigentlich fast überall außer im Windows Media Center abgespielt werden, automatisch.
Felix Mütze war das über das Leben nach den vielen Toten des GIFs. Und wenn Sie noch mehr dazu hören wollen, können Sie das in der langen Version des Interviews tun. Und zwar finden Sie das bei uns im Breitbandnetz, inklusive einem Link zum 31C3-Vortrag.
Und auch bei den GIFs zeigt sich ja wieder ein sehr spannendes Phänomen. Obwohl es bessere Open-Source-Varianten gibt, wie wir auch gerade eben gehört haben, hält sich das alte proprietäre Dateiformat sehr hartnäckig. Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club ist immer noch bei uns. Frau Kurz, warum ist es denn so schwierig, die Leute von besseren Alternativen zu überzeugen, egal ob das jetzt nun bunte Bildchen sind oder ob es zum Beispiel auch um ein soziales Netzwerk beispielsweise geht?
Also ich glaube, zum einen sticht die Gewohnheit und Erreichbarkeit, die ja eben auch schon angesprochen wurde, dass eben Programme, etwa der Browser, die man benutzt, natürlich auch mitarbeiten muss und man sich nicht die Mühe machen will, bestimmte Komponenten oder Plugins zu installieren. Zum anderen, wir haben es ja auch in anderen Bereichen, etwa Audio-Codecs, also wo man einfach merkt, dass es schwer fällt, so nach und nach eine große Anzahl von Leuten dazu überzeugen, neue Formate zu benutzen. Allerdings bei den Social-Media-Plattformen ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Warum man da zu Alternativen nicht wechselt, hat oft einfach mit den sozialen Kontakten zu tun. Das wurde ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Und diese sogenannte Stickiness, also diese Klebrigkeit. die ist ja auch erzeugt, die hat ja auch einen kommerziellen Hintergrund. Man will ja die Kunden auch nicht loslassen. Und wer sich lange in solchen Netzwerken organisiert, hat natürlich sein halbes Leben da. Inklusive Bilder, Filme, Freunde, Kalender. Da wird es schwerer.
Ja, da haben wir auch schon öfter mal bei Breitband drüber gesprochen, das sogenannte Behavioral Engineering, dass soziale Netzwerke auch ja, Mechanismen entwickeln, die einen quasi an das Netzwerk binden und fast so eine Art Suchtfaktor entwickeln. Aber nochmal zurück zu den offenen Formaten, Ideen und Plattformen. Wie kann man die denn fördern?
Also wir haben jetzt beim Kongress bemerkt, dass diese Unterstützung auch von der Hacker-Community durchaus merkbar ist. Etwa bei dem Federati-Netzwerk, also eine freie Alternative zu Facebook oder Twitter. Da gab es dann Workshops. Da tun sich Leute zusammen, um neue Anwendungen dafür zu programmieren. Das ist ja alles freie Software. Und wir haben sofort bemerkt, dass während und nach dem Kongress sehr viele Leute das ausprobieren. Wir merken es einfach daran, klar, da machen sich sogenannte neue Pods auf, etwa, also eigene Infrastruktur, die man bei diesem Netzwerk zur Verfügung stellen kann, viele neue Mitglieder. Also da merkt man immer so einen Effekt, ob der anhaltend ist, weiß man nicht. Aber überhaupt, glaube ich, sich auszutauschen darüber, was gibt es, auch bei YouTube-Alternativen oder so. Da ist immer ein ziemlich guter Erfahrungsaustausch, Informationsaustausch auf dem Kongress.
Nun hat ja nicht jeder unbedingt vielleicht einen Hackerfreund zu Hause oder um die Ecke, auf den er zurückgreifen kann.
Aber praktisch.
Praktisch wäre das schon. Ist es dann vielleicht die Aufgabe auch von staatlichen Institutionen, Open-Source-Projekte auch zu fördern?
Ich würde es so direkt nicht sagen, aber indirekt sehr wohl. Die Frage ist natürlich, inwieweit der Staat Subventionen verteilt und wofür. Und wie er selbst, wenn er zum Beispiel Software beschafft oder Projekte unterstützt, wie er agiert. Selbstverständlich bin ich der Meinung, gerade nach den NSA-Skandalen, dass er auf offene Systeme, Open Source setzen sollte, auf Transparenz, weil dieser beschriebene Vertrauensverlust, der dramatisch ist, lässt sich natürlich nur durch, finde ich, Transparenz und Offenheit beheben, und zwar langfristig. Gleichzeitig halte ich es für einen extremen Standortvorteil, der sich auch wirtschaftlich für die Bundesrepublik und für ganz Europa ziemlich gut machen würde. Insofern ist es keine direkte Forderung, aber eine indirekte durch die Förderung und Subventionierung.
Vielleicht wäre ja auch die Kulturförderung, die ja im künstlerischen und musikalischen Bereich durchaus existiert, auch eine Möglichkeit, das auf Software zu übertragen. Ist ja auch Kunst, sagen viele.
Na, und die Formate der Software.
Ja, und das passt auch ziemlich gut zu unserer nächsten Musik, die wir Ihnen vorstellen wollen. Die ist nämlich nicht nur ein Geheimtipp, sondern auch noch förderungswürdig. Gerade mal 18 Fans hat die Band auf Facebook, aber wir sagen, da geht noch einiges. Dan Clark, der macht nämlich Musik nicht nur für den Erfolg, sondern er macht sie, um mit der Welt besser klarzukommen. Music to help me cope, so beschreibt er die vier düsteren Popsongs seiner Pale Lunar Fictions EP. Wir hören Sunstone von Postillion and Dream Horses.
Myself.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von unserem Kollegen Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo zusammen.
Es geht um Schneegida, falls ihr das nicht mitbekommen haben. Das war in dieser Woche, ab Dienstag zumindest oder am Dienstag, der meistgetwitterte Hashtag in Deutschland. Dahinter steckt eine ironische Antwort auf die Pegida-Demonstration in Dresden. Statt von einer Islamisierung wird da von einer Eislamisierung des Abendlandes gesprochen. Sehr, sehr witzig.
Nett zum Beispiel war der Tweet von Inschka: Ich habe nichts gegen Schnee, solange er sich unserem Klima anpasst und Regen ist. Oder vielleicht auch von Tobias Schulze: Wenn überall Schnee ist wie in Berlin-Kreuz, dann ist das nicht mehr mein Land.
Ja, schöne Tweets. Und Twitter, kann man sagen, sorgt auch dafür, dass die Nutzer solche Highlights nicht mehr verpassen. Wie war das genau?
Ja, in Zukunft soll das so sein. Seit dem Jahreswechsel schaltet Twitter nach und nach einen neuen Dienst frei. While You Were Away heißt der. Funktioniert so: Wenn Nutzer Twitter öffnen, bekommen sie erst einmal besonders populäre Tweets aus ihrem Netzwerk im Überblick angezeigt. Bisher steht aber dieser neue Service erst einigen Twitter-Nutzern zur Verfügung, berichtet zum Beispiel der englische Guardian.
Das erinnert ja so ein bisschen an die Facebook-Timeline, und auch von dem sozialen Netzwerk gibt es ja Neuigkeiten zu vermelden. Facebook verschiebt die Änderung seiner Datenschutzregeln. Wie kommt's?
Eigentlich sollte die zum 1. Januar geändert werden, weil die Facebook-Mitglieder aber wohl nicht alle zeitgleich darüber informiert wurden, tritt die Änderung jetzt erst Anfang Februar in Kraft. Hintergrund: Facebook will in Zukunft registrieren, welche Webseiten die Nutzer sonst so außerhalb des Netzwerks ansteuern, und aufgrund dieses Surfverhaltens jeden dann personalisierte Werbung anzeigen. Wer sich nun nach dem 30. Januar einloggt, stimmt automatisch den geänderten Datenschutzregeln zu. Grund für die Verschiebung der Änderung dürfte aber auch massive Kritik an den Facebook-Plänen sein. So hat das Unternehmen Post aus dem deutschen Verbraucherschutzministerium bekommen, wie Spiegel Online in dieser Woche berichtet hat. In dem Schreiben kritisiere Staatssekretär Ulrich Kelber, dass die Datenschutzbedingungen zu lang und zu unkonkret seien. Eine einfache Übersicht der wichtigsten Punkte müsste her. Außerdem wäre es wünschenswert, wenn Nutzer bei Änderungen mit einbezogen würden.
Post hat aber nicht nur das Verbraucherschutzministerium bekommen, sondern vor knapp einem Jahr haben auch tausende Nutzer des Pornoportals RedTube unangenehme Post bekommen. Ein Abmahnanwalt wollte nämlich Geld haben wegen einer angeblichen Urheberrechtsverletzung. Jetzt ist dieser Mann aber kein Anwalt mehr. Tim, was sind denn da genau die Hintergründe?
Er hat wohl seine Zulassung selber freiwillig zurückgegeben, so berichtet es die Welt, die mit dem Mann gesprochen hat. Anscheinend sah der Anwalt seine Glaubwürdigkeit dann doch selber ein wenig eingeschränkt, nachdem er im August wegen versuchten Betruges verurteilt wurde. Da ging es allerdings nicht um sein dubioses Abmahngeschäft, sondern um eine Insolvenzverschleppung. Dass die RedTube-Abmahnungen nicht rechtens waren, hatte ja bereits im April das Amtsgericht Potsdam festgestellt.
Und da können wir jetzt auch eine musikalische Brücke bauen. Das Urheberrecht bringt uns zu dieser Musik, Moonlight Serenade von Arthur Miller, und der Frage, was diese Melodie mit dem kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry, habe ich mich doch wieder versprochen, zu tun hat.
Das mache ich gleich auch nochmal mit dem Versprechen. Ja, es heißt ja, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das bekannteste Zitat aus Der kleine Prinz. Und ebenso wie das Stück von Glenn Miller, beides gehört seit diesem Jahr 2015 uns allen. Das Werk des Schriftstellers und des Musikers sind gemeinfrei geworden. Jeder darf es jetzt für alles verarbeiten, kopieren oder verkaufen. Es bestehen keine urheberrechtlichen Schutzansprüche mehr, so heißt das. Die erlöschen in Deutschland nämlich zum 1. Januar, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Antoine de Saint-Exupéry und Glenn Miller sind 1944 gestorben. Beide sind damals übrigens mit ihren Flugzeugen verschollen. Auf der Seite publicdomainreview.org gibt es eine umfassende Aufstellung aller berühmten Menschen, deren Werke jetzt gemeinfrei sind. Darunter übrigens auch Edvard Munch, der zum Beispiel das Bild Der Schrei geschaffen hat. Das heißt allerdings nicht, dass man das millionenteure Bild jetzt einfach mal so mitnehmen kann. Mit dem Motiv kann jetzt aber jeder theoretisch machen, was er will.
Das sind doch tolle Neuigkeiten. Den Link zu den Urhebern, deren Werke seit diesem Jahr gemeinfrei sind, haben wir auch nochmal auf unserer Webseite geschrieben. Verlinken, Link verlinken kann, ist schwierig. Breitband.deutschlandradiokultur.de ist unsere Adresse. Und dort finden Sie auch nochmal alle Meldungen zu den Medien und Meinungen von Tim Wiese.
Und weiter geht's mit Luke Courtney Smith alias Zola. Das ist ein junger Musiker aus dem Osten Englands. In Norwich macht er alleine mit seinem Computer experimentelle elektronische Musik, irgendwas zwischen Trip-Hop und Drum-and-Bass, aber immer mit einer ganz anständigen Portion Pop-Appeal. Aus seiner neuesten Download-Single bekommt er dafür gesangliche Unterstützung von Robin Glass. Wir hören jetzt Zola mit Clay. Thought
Clay von Solar featuring Robin Glass. Die Download-Single erschien kürzlich bei dem Netlabel Bad Panda Records und Links zum Künstler, zum Label und natürlich auch zur Musik finden Sie bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und jetzt begeben wir uns auf eine Reise und zwar ins Weltall. Das fasziniert die Menschen ja schon sehr lange. Auch virtuell lässt es sich ja mittlerweile bereisen. Mit dem Weltraumerkundungsspiel No Man's Sky des britischen Indie-Studios Hello Games tauchen sie in schier unendliche faszinierende Welten ein und begegnen sogar fremdartigen Lebensformen.
Und seit der Ankündigung im letzten Jahr wird das Spiel von Kritikern und auch natürlich Spielern gleichermaßen sehnsüchtig erwartet. Um seine gigantischen Galaxien zu entwerfen, setzten die Entwickler auch auf eine ja zeitweise vergessene Technik namens prozedurale Generierung. Auch unser Autor Tobias Lehnertz hat auf das Spiel hingefiebert und lange, lange gewartet. Und jetzt konnte er es endlich spielen und weiß, warum es tatsächlich ein ganz besonderes Spiel ist.
Fünf Milliarden Jahre. So lange soll es dauern, wenn man alle Planeten im kommenden Erkundungsspiel No Man's Sky besuchen will. Um die unzähligen Welten mit Wäldern, Wüsten und Dinosaurierherden zu füllen, mussten allerdings nicht Legionen von Level-Designern ihre Lebenszeit opfern. Die Galaxien entstehen per Knopfdruck. Das Zauberwort heißt prozedurale Generierung, formuliert Entwickler Sean Murray.
It's not random. It's not chaotic, but it is procedural.
Das Prozedurale ist ja meistens, dass vorgegebene Elemente dann in einer mehr oder weniger zufälligen Weise, also mit gewissen Algorithmen, kombiniert werden.
Ergänzt Spielejournalist Christoph Zurschmitten. Im Jump'n'Run-Spiel Spelunky sind bei jedem Durchlauf die Plattformen, auf die ich hüpfen kann, anders platziert. Auch Gegner oder Schätze warten in immer anderen Ecken darauf, mich reich oder tot zu machen. Für dieses Überraschungsmoment sorgt nicht die Hand eines Level-Designers, sondern eben die prozedurale Generierung. Das Prinzip ist nicht neu. Im Adventure-Spiel Rogue sorgte der kontrollierte Zufall schon 1980 für immer neue Level und Herausforderungen und begründete damit ein eigenes Genre. David Braben schuf 1984 im Weltraumspiel Elite gigantische Galaxien, das erste Open-World-Game und einen echten Klassiker. Mittlerweile erlebt die Zufallsgenerierung ein Revival und wird gerade unter Indie-Games zum Trend. Die Bausteinwelten im Millionenseller Minecraft beruhen ebenso auf Algorithmen wie die Sternenkarten im Strategiespiel Faster Than Light. Für Indie-Entwickler mit begrenztem Budget bietet die prozedurale Generierung große Welten für kleines Geld. Und für die Spieler? Langzeit- und Wiederspielwert und das Versprechen der Unendlichkeit. Auf schier grenzenlose oder immer wieder neu generierte Level und Universen.
Ich glaube schon, das Interesse daran vermutlich schon auch mit dieser Idee zu tun, dass das Computerspiel eigentlich als erstes Medium es schaffen kann, eben eine Unendlichkeit zu erzeugen, die eine Möglichkeit darstellt, die die alten Medien nicht hatten.
Aber die Genesis auf Knopfdruck ist kein Selbstläufer. Ohne durchdachte Regeln schicken die Zufallsmaschinen den Spieler etwa in Sackgassen ohne Ausweg. Die Herausforderung liegt in der Kontrolle des Zufalls, erklärt Spielemacher Ria Jamili.
Das ist natürlich als Entwickler schwer, die richtige Balance hinzukriegen und zu gewährleisten, dass das Spiel nicht frustrierend oder unmöglich zu schaffen wird.
Weitläufige und mehr oder weniger abwechslungsreiche Welten können die Algorithmen recht gut. Große Erzähler sind sie bislang noch nicht geworden.
Weil eben das Problem darin besteht, dass eine gute Erzählung eine Abfolge von Ereignissen ist, die meistens auch eine logische Folge haben müssen, mehr oder weniger. Und das ist natürlich sehr schwierig mit einem Computer herzustellen.
Deshalb setzt kaum ein Spiel ausschließlich auf die Macht der Algorithmen. Versuche auch mit dem Zufall zu erzählen, gibt es allerdings schon. Im Fantasy-Simulator Dwarf Fortress werden nicht nur die Welt, ihre Bewohner und Gegner prozedural generiert. Auch eine Hintergrundgeschichte, die bis zu 1000 Jahre in die Vergangenheit reichen kann, wird aus Textbausteinen der Entwickler per Zufallsprinzip zusammengesetzt und von den Spielern im Spielverlauf fortgeschrieben. Auch Ria Jamili und Johannes Christmann experimentieren in ihrem Spiel Curious Expedition mit der Wechselwirkung von Textbausteinen, Zufall und Fantasie der Spieler. Die können sich hier als berühmte Forscher des 19. Jahrhunderts auf Expeditionen ins Unbekannte begeben.
Das ist einfach der Unterschied zwischen einer Autorengeschichte und einer Spielergeschichte. Wir geben dem Spieler die Geschichte in die Hand, beziehungsweise halt eben der Prozeduralität, verzichten dadurch auf große Revelations und verrückte Twists in der Geschichte, aber erschaffen dadurch halt eben eine viel persönlichere und intimere Geschichte und Erfahrung für den Spieler.
Der Spieler soll zum Co-Autor werden, der die Mosaiksteine zu seiner eigenen, einzigartigen Geschichte zusammensetzt, um sie mit Freunden oder in Foren zu teilen. Mittlerweile entdecken auch große Studios die Prozeduralität als Möglichkeit, Geschichten persönlicher zu erzählen. Im Herr-der-Ringe-Spiel Schatten von Mordor ist jeder Ork einzigartig. Name, Aussehen und Eigenschaften werden prozedural generiert und verändern sich durch die Begegnung mit dem Spieler. Hat er mich besiegt, wird er stärker, steigt auf in der komplexen Ork-Hierarchie, um mich beim nächsten Zusammentreffen mit meiner Niederlage zu verspotten.
How many times must I spread your guts on the ground for you to realize you are outmatched?
Vom gesichtslosen Kanonenfutter werden sie so zu individuellen Erzrivalen, die auch nach Spielende in Erinnerung bleiben. Manchen Spielern stehen die generierten Welten allerdings immer noch unter dem Verdacht der Beliebigkeit. Verständlich, aber unbegründet findet Programmierer Lukas Hartmann, der zu prozeduraler Narration geforscht hat.
Man könnte ja sagen, okay, wenn das jetzt alles prozedural generiert ist, zum Beispiel bei No Man's Sky, dann ist es ja vollkommen zufällig, was dort passiert und auch dadurch total wertlos. Wo ist denn die wahre Geschichte sozusagen? Das könnte ja der Vorwurf sein. Aber gleichzeitig ist der Möglichkeitsraum eben so groß, dass man dort einfach völlig einzigartige Sachen entdecken kann. Niemand kann das erschöpfen.
David Braben, der Pionier der Prozeduralität, hat mit Elite Dangerous gerade einen Nachfolger seines Klassikers Elite zum Flug freigegeben. 2015 will neben No Man's Sky ein weiteres grenzenloses Weltraumspiel namens Limit Theory den prozeduralen Warp-Antrieb zünden. Und egal, ob sich die Unendlichkeit aus dem Rechner als metaphysische Grenzerfahrung oder irdische Ernüchterung entpuppen sollte, die Algorithmen sind längst zu Co-Piloten für menschliche Erzähler und Weltenbauer geworden.
Tobias Lehnertz über per Software generierte Welten im neuen Computerspiel No Man's Sky, unter anderem in diesem Spiel. Das ist übrigens noch nicht erschienen, aber wird es hoffentlich bald, unter anderem auf PC. Und wir wollen fast zum Abschluss der Sendung, ein paar Minuten haben wir noch, auch nochmal mit Constanze Kurz reden vom Chaos Computer Club. Sie ist immer noch hier. Hallo. Mhm. Und zwar würde mich mal interessieren, so computergenerierte Welten als Konzept oder als Idee für eine Alternative zur weltlichen Realität. Ist das eine Idee, ein Konzept, eine Prognose, mit der Sie was anfangen können?
Na, da wurde ja schon mal relativ heftig drüber debattiert, vor einigen Monaten, als Oculus Rift aufgekauft wurde von Facebook.
Also eine große Datenbrille, genau. Diese Taucherbrille, die man sich aufsetzt.
Mhm. Und auch, weil Google oder generell die finanzkräftigen US-Internetkonzerne ja alles aufkaufen in diesem Bereich. Also Firmen, die sich oder auch Menschen sozusagen, die da viel technisch leisten können. Ich denke, das wird ein starker kommerzieller Bereich, wenn es erstmal möglich wird und auch preiswert wird für Leute, sich zu kaufen. Wird eine schöne neue Werbewelt halt.
Kann es vielleicht auch andere positive Aspekte haben? Also kann zum Beispiel eine computergenerierte Welt uns dabei helfen, eine Vision von der Zukunft zu entwickeln, weil wir eben eine Welt entwerfen können, in der wir selber vielleicht leben wollen?
Na, ich glaube, in dem Bereich, wo man jetzt realistisch die nächsten 3 bis 5 Jahre abschätzen kann, wird es sicherlich um Spielen gehen und um die Erweiterung der Social-Media-Plattformen. Also um weniger, glaube ich, um tolle Visionen und Utopien, sondern schlicht eher Kommerz und Unterhaltung. Wollen wir uns mal nicht viel einreden lassen. Ein anderer Bereich wird sicherlich noch das Arbeitsleben sein, wo man solche Anwendungen vielleicht nutzen kann. Aber ich fürchte, es wird keine Vision, es wird eher Kommerz.
Wir werden sehen. Außerdem ist ja dann auch noch die Frage, ob eine Simulation, wenn sie so gut ist, überhaupt noch dazu genutzt werden muss, um sie in die Realität umzusetzen. Weil wenn die Simulation besser ist als die Realität, wer braucht denn noch die Realität?
Genau. Aber wir kommen zurück zur Realität. Breitband ist nämlich leider schon wieder fast am Ende angekommen. Sie hören hier gleich nämlich die Nachrichten und danach das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Heute vom Reiz des Verwandelns. Deutsche Bühnen lieben Kafkas Verwandlung.
Verwandeln tun wir uns auch gleich in nicht mehr hörbare Individuen. Wir danken Constanze Kurz.
Bitteschön.
Mein Name ist Christian Grasse.
Und Theresa Sickert.
Und zum Abschied gibt's wie immer Musik. Die kommt diesmal von Edgar Godinho und Miguel Marquez aus Portugal. Die beiden produzieren elektroakustische, wirklich melancholische Songs. Am besten gefällt uns ihr Stück Banar 68. Und den gibt's als Gratis-Download im Netz. Links zur Musik und natürlich auch zu allen Themen der Sendung von heute finden Sie wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und damit sagen wir Tschüss und schönes Wochenende. Bis bald.
Tschüss.